Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Wir lesen miteinander die Verse 33 bis 39. Und hier heißt es in Gottes heiligem, unfehlbaren Wort. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen: Könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand, sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht: Der Alte ist milde. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Jesus, unser Christus, du trägst den Namen, der über alle Namen ist. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige und dir gebührt aller Ruhm und auch alle Aufmerksamkeit. Denn dein Vater sprach: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf den sollt ihr hören. Und so, Vater im Himmel, schenk uns Ohren, schenk uns Herzen zu hören auf das, was dein Sohn uns zu sagen hat. Und dass wir nicht bloß Hörer sind, sondern sein Wort tun, auf das wir selig sind. Herr, lass uns hören auf dein heiliges Wort und zum Segen und dir zur Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Tag des Herrn, am Sonntag, hörten wir, wie Jesus Christus folgende Worte sprach. Erinnert euch, Vers 31. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Christus ist aus dem Himmel zu uns gekommen, um unser Arzt zu sein, denn wir sind krank. Unsere Krankheit ist die Sünde. Wir sind sterbenskrank, todkrank. Wir sind des ewigen Todes. Wären wir gesund, wären wir gerecht, hätte Christus niemals erscheinen müssen. Er kam, weil wir Sünder sind, weil wir ihn unbedingt brauchen. Wir haben nichts nötiger als diesen Arzt aus dem Himmel. Er ist gekommen, um uns zu behandeln. Wie denn? Nun, indem er zu uns spricht, indem er uns ruft. Er ruft Sünder zu Buße, zur Umkehr. Nun, da wir solch herrliche Wahrheit gehört haben, sag mir, bist du dem Arzt begegnet in den letzten Tagen? Wenn dir solch ein guter Arzt empfohlen wurde, der Beste, unvergleichlich, der wahre Arzt des Himmels, sag, hast du ihn aufgesucht? Bist du gekommen zu ihm? Ja, mit deiner Krankheit und deiner Sünde, und ich spreche auch die Christen unter uns an. Denn wir leiden unter vielfältigen Krankheiten. Bist du gekommen zum Beispiel mit deinem grauen Star, weil die Sünde dir das Augenlicht irgendwie mehr und mehr verdunkelt, sodass du Christus nicht mehr so klar und deutlich erkennst, wie es vielleicht mehr der Fall war? Oder leidest du unter, geistlich gesprochen, einer heftigen Bindehautentzündung? Deine Augen verkleben, sind gerötet und geschwollen, weil du dir unreine, sündhafte Dinge angeschaut hast. Bist du zum Herrn gekommen mit deinem Zungenkrebs, denn deine Zunge lästert und redet Übles und lobt Gott nicht so, wie sie sollte. Stattdessen ist da Murren und Klagen und Schlechtreden. Vielleicht hast du ständiges Sodbrennen. Dinge stoßen dir ständig sauer auf. Du bist verbittert und kannst irgendwie nicht mehr so recht Freude empfinden. Vielleicht leidest du unter heftigem Fieber, hast schnell einen heißen Kopf, du bist ein Hitzkopf, dich überkommt dein Jähzorn. Oder du hast Schwellungen am ganzen Leib, wie man auch sprichwörtlich sagt, du läufst herum mit geschwollener Brust, du bist voller Stolz, du erhebst dich gegen andere. Vielleicht bist du gelähmt, bewegungsunfähig, nicht mehr so aktiv, wie du vielleicht mal warst, so vital, wie du sein müsstest. Du tust kaum noch etwas für den Herrn. Oder du hast andere Hitzewallungen und Schweißausbrüche, so manch böse Lust, die dich überkommt. Vielleicht hast du eine Lebensmittelunverträglichkeit. Irgendwie nimmst du die Nahrung nicht so richtig auf. Du empfängst beim Studieren der Schrift, im Hören der Predigten nicht so richtig Kraft. Du verdaust das Ganze nicht so richtig. Es kommt nicht so richtig bei dir an. Oder vielleicht leidest du unter Knieproblemen. Irgendwie fällt es dir unfassbar schwer, auf die Knie zu gehen und den Herrn zu suchen im Gebet. Vielleicht leidest du unter Rastlosigkeit, unter Schlafstörungen, ständige Nervosität und Panikattacken, Herzrasen, ständiger Stress, Schwindel und Übelkeit. Alles überfordert dich, weil geistlich gesehen du kaum Frieden und Ruhe im Herzen hast. Alles überwältigt dich. Ständige Migräne und Kopfschmerzen, weil du ständig dir böse, verkehrte, unreine Gedanken machst. All das, all diese Krankheiten, und wir könnten viele noch aufzählen, entstammen aus deinem kranken Herzen heraus. All die Sünden, die in deinem Leben zu finden sind. Die Frage ist, ob du diese Symptome ernst nimmst. Wenn Gottes Wort dir die Diagnose stellt und dir zeigt, was mit dir los ist, ist die Frage, ob du die Diagnose so ernst nimmst, dass du wirklich den Arzt aufgesucht hast. Wirklich kommst mit deiner Krankheit und kommst, weil du ihn brauchst, unbedingt brauchst, dass er dich heilt, dich therapiert, dir wahre Buße schenkt. Ist das der Fall in deinem Leben, auf das du Genesung hast? Verstehst du? Wir müssen täglich kommen zu unserem Seelenarzt, jeden Tag, uns ihm anbefehlen, auf dass er uns Sünder behandelt. Und er kann gewaltig große Dinge tun, so krank du dir auch erscheinen magst. Er vermag dich zu heilen. Und auch das hörten wir am letzten Sonntag, dass Christus einen großen Sünder heilte. Levi, einen Zöllner. Ja, er ruft Menschen tatsächlich zu Buße. Er macht sterbenskranke Seelen gesund. Und wir hörten, wie Levi sich darüber freute, wie er ein großes Freudenfest für Christus zu Ehren ausrichtete. Und wir hörten auch, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie ihnen nicht zu feiern zumute war. Sie konnten diese Freude nicht teilen, sie verstanden es nicht, es passte ihnen nicht, dass Christus mit Sündern aß und trank. Und ja, heute sehen wir, es passte ihm nur nicht nur, dass er mit Sündern aß, es passte ihm nicht, dass er generell aß und trank und nicht fastete wie sie. Vers 33. Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Nun, Christus antwortet darauf, indem er 4 Vergleiche benutzt. Könnten sagen, 4 Gleichnisse. Und die wollen wir uns jetzt eine nach dem anderen anschauen. Erstens das Gleichnis von der Hochzeitsfeier. Wie antwortet Jesus? Vers 34. Jesus aber sprach zu ihnen, könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie sehen, dass Christus und seine Jünger dort an der Feier von Levi teilnehmen. Und generell hört man, dass sie essen und trinken und fröhlich sind. Das kann doch wohl nicht wahr sein, denkt man sich. Wie kann das sein? Denn fromme Juden, ja wirklich fromme Juden, sie fasten regelmäßig und verrichten besondere Gebete der Erniedrigung. Nun, Gottes Gesetz ordnet dies auch an in Levitikus Kapitel 16. Da ist die Rede von einem Tag, einem besonderen Tag im Jahr, das große Versöhnungsfest, der große Versöhnungstag. Einmal im Jahr sollte der Hohepriester in das Allerheiligste des Heiligtums schreiten und mit Blut Sühne für das Volk erwirken. Der Tag der Reinigung von ihrer Sünde. Ja, und da heißt es an diesem Tag, man soll nicht arbeiten, sondern man soll sich demütigen. Demütigen meint, auf alle Freuden des Lebens zu verzichten, sich zu enthalten und zu fasten. Und so war den Juden klar, es gibt einen offiziellen Fastentag im Jahr. Man soll an nichts anderes denken als an die Tatsache, dass Blut vergossen werden muss für die Sünde im Allerheiligsten. Man soll sich demütigen bei den Gedanken, dass für all die Sünden gesühnt werden muss. Das war der eine vorgeschriebene Fastentag für die Juden. Nun fasteten die Juden sicherlich auch an vielen anderen Tagen, da wo es auch besondere Anlässe gab. Und sogar, wenn man persönliche Anlässe hatte, wo eine besonders große Not da war im Leben, wo man dem Herrn in besonderer Weise suchen mussten. Die Pharisäer aber, nein, sie brauchten keinen besonderen Anlass. Sie machten es sich zur Regel, zweimal die Woche wird gefastet, am Montag und am Donnerstag. Eigentlich sollte man beim Fasten seine Seele demütigen vor Gott, sie aber nutzten es zur stolzen Selbstdarstellung. Sie wollten gerne vor den Menschen gesehen werden, wie geistlich sie doch sind und wie oft sie fasten und sie versuchten extra elend auszusehen an den Fastentagen, damit die Menschen sie bewundern. Das Fasten war ihnen tatsächlich enorm wichtig. Es gehörte zu ihren Grundpfeilern der Frömmigkeit. Was sagt der Pharisäer noch gleich in Lukas Kapitel 18 im Tempel, wo er da bei sich selbst spricht? Er sagt, ich faste zweimal die Woche. Das Erste, was er nennt. Fasten ist Nummer eins. Damit kannst du dich nämlich besonders gut darstellen und deine besonders große Hingabe für den Herrn demonstrieren, wie ernst du ja deine Religion nimmst. Aber nicht nur diese fasteten häufig, auch, so lesen wir es hier, die Jünger von Johannes dem Täufer. Denn wir wissen, Johannes lebte asketisch, zurückgezogen in der Wüste, er nahm nicht teil an den Feiern, er aß Heuschrecken, er wollte nicht den Genuss. Seine Jünger fasteten auch häufig. Denn was war schließlich die Botschaft von Johannes? Die Botschaft war, wie am Versöhnungstag, demütigt euch. Fühlt euer Elend, erkennt eure Sünde, denn siehe, das Lamm Gottes kommt. Demütigt euch vor Gott, das Gericht ist nah, der Messias wird erscheinen. Kein Wunder, dass sie also ihre Seelen demütigen, wie am großen Versöhnungstag, denn sie erwarten das Kommen des Herrn, sie fasten. Denn bei der Taufe von Johannes ging es um Vergebung. Es ging darum, Vergebung bei Gott zu suchen. Allen war also klar, die frommen Juden, sie fasten und sie verrichteten besondere Gebete, die ihre Erniedrigung und Trauer über die Sünde ausdrückten. Und nun schaut euch Christus an und seine Jünger. Die liegen da am Tisch und essen und trinken und feiern. Wie kann das sein? Das kann nicht angehen, sagen die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die Säule der wahren Frömmigkeit ist Fasten. Für euch scheint es Feiern zu sein. Ihr wollt fromm sein? Ihr wollt Gott hingegeben sein? Nein, das passt nicht. Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Nun, wie antwortet Jesus darauf? Vers 43. Jesus aber sprach zu ihnen, könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Nun, jeder Jude wusste, es gibt Tage, wo Fasten ausdrücklich untersagt ist, wo es unpassend ist, wo es unangemessen ist. Davon waren tatsächlich auch die Rabbiner völlig überzeugt. Sie lehrten, ist man zu Gast auf einer Hochzeit, ist man von seiner Pflicht zu fasten entbunden. Nun, hier ist es nicht geboten zu fasten, sondern zu feiern. Es ist ein Fest und so gebietet es sich, nicht seine Seele zu plagen, sondern seinen Leib, nicht dieser Speisen vorzuenthalten, sondern fröhlich zu sein, die Feier zu genießen. Und ihr wisst, die Feiern der Juden, die Hochzeitsfeiern, gingen mehrere Tage lang. Man aß und trank viel. Es ist ein Fest. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, dass die Gäste nach Herzenslust speisen können. Da soll niemand mit trauriger Miene sitzen und kein Bissen herunterkriegen. Nein, es ist ein Gebot. Es ist auch ein Gebot vom Bräutigam, dass er seine Hochzeitsgäste nicht fasten lässt. Stell dir vor, du kommst auf eine Hochzeit und der Bräutigam sagt dir, heute gibt es keine Torte, kein Essen, kein Trinken, heute wird gefastet. Es ist vollkommen undenkbar. Es ist vollkommen unangemessen, unpassend, absurd. Die Pharisäer wussten das natürlich. Und so wählt Christus diesen Vergleich, um ihn zu erklären, warum er seine Jünger nicht fasten lässt. Hast du es verstanden? Verstehst du, was er hier sagen möchte? Jesus aber sprach zu ihnen, könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Und was hat das zu bedeuten? Zunächst einmal erkennen wir hier, dass Christus sich mit wem vergleicht? Mit einem Bräutigam. Christus ist der Bräutigam. Johannes der Täufer, der fastete, er erkannte das. Eines Tages kamen Leute zu ihm und sagten, schau, die gehen jetzt alle zu diesem Jesus und lassen sich da taufen und sie kommen nicht mehr zu dir. Und was sagt er da in Johannes Kapitel 3, Vers 28? Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, der ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes durfte es durch den Heiligen Geist, durch Gottes Gnade verstehen. Christus ist der Bräutigam. Er durfte seine Stimme hören und er ist hocherfreut. Sollen sie alle zu ihm laufen, denn ihm gehört die Braut. Christus ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Wer ist die Braut? Nun all jene aus dem Volk, die zu ihm kommen, im Glauben und ihm nachfolgen, die sich an ihm binden, die zu ihm gehören wollen die Christen, seine Jünger, seine Gemeinde. Christus ist der Bräutigam. Und so auch hier in diesem Vergleich. Den Pharisäern und Schriftgelehrten müsste eigentlich klar sein, was Christus hier tut und was er hier sagt. Jeder Jude weiß ganz genau, wer der Bräutigam ist. In Jesaja Kapitel 54 heißt es in Vers 5, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr, der Heerscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Wer ist der Bräutigam? Es ist der Herr. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Jesaja Kapitel 62, Vers 5. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Die Juden wussten, und wir könnten noch zahlreiche andere Stellen in der Heiligen Schrift aufschlagen. Wer ist der Bräutigam des Volkes Israels? Es ist der Herr. Christus sagt, er ist der Bräutigam. Christus macht mit dieser Aussage klar, wer er in Wirklichkeit ist. Er ist Gott ins Fleisch gekommen. Er ist der rechtmäßige Eheherr seines Volkes. Überleg dir einmal, welch eine innige Beziehung das ausdrückt. Welch eine tiefe Verbundenheit und innigste Vertrautheit. Dieses Bild von Bräutigam und Braut spricht von Bindung, von Beziehung, von unzertrennlicher Liebe. Das hier ist der Herr für seine Gläubigen. Nun, kennst du das? Kannst du das sagen? Christus ist mein geliebter Bräutigam. Ich habe wahre, herzliche, echte Liebe zu ihm, weil er mich zuerst geliebt hat. Ich will für immer an seiner Seite sein, immer verbunden, in seinem Haus leben, in alle Ewigkeit. Ich weiche nicht von ihm, nicht kühle Distanz, sondern wahre, herzliche, vertraute Beziehung, wahre Bindung. Verstehst du? Christus ist der Bräutigam. So wie ich dich fragte, ob es wohl Auswirkungen auf dein Leben hat, dass Christus der Arzt ist, so frage ich dich genauso, ob es wohl Auswirkungen auf dein Leben hat, dass Christus der Bräutigam ist. Wie sieht deine Beziehung zu ihm aus? Kann man davon sprechen, dass du mit ihm wandelst und in innigster, vertrauter Gemeinschaft mit ihm lebst, wenn man auf dein Leben schaut? da ist Christus, der Bräutigam. Und seine Jünger, hier in diesem Gleichnis, sind die Hochzeitsgäste. Und darum lässt Christus sie nicht fasten, denn wer lässt denn bitteschön seine Hochzeitsgäste fasten? Das würde niemand machen. Was die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht verstanden haben, ist, dass der Bräutigam vor ihnen steht. Gott ist gekommen. Jetzt erfüllt er sein Wort, wie es geschrieben steht in Hosea Kapitel 2, Abvers 21. Und ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit und will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Da ist er nun. Erschien. Er ist erschienen. Christus, der Bräutigam. Grund ewiger Freude. Ja, Johannes, Jünger, sie fasteten zurecht, sie suchten Vergebung der Sünden und demütigten ihren Seelen, denn sie erwarteten das Kommen des Bräutigams. Aber nun, er ist gekommen. Die frohe Botschaft. Ihr blinden Pharisäer, der Messias steht direkt vor euren Augen, der himmlische Bräutigam in all seiner Pracht und Herrlichkeit, und ihr erkennt ihn nicht. Die Tatsache, dass sie nicht feiern, sondern fasten, zeigt, dass sie nichts verstanden haben. Jetzt ist keine Zeit zu fasten, sondern zu feiern. Seit Anbeginn der Schöpfung sehnten wir uns danach, dass er endlich erscheinen möge. Und nun steht er da. Und was verkündigt er in Lukas Kapitel 4 bei seiner Antrittspredigt? Er ist gekommen, das Jubeljahr des Herrn zu verkündigen. Das Erlassjahr, das Gnadenjahr, der Erlass aller Sünden. Jetzt ist die neue Zeit angebrochen. Die Zeit des Messias, des Bräutigams. Jetzt wird gefeiert, versteht ihr? Die Vergebung all unserer Sünden. Das ewige Leben, der Messias, der Bräutigam ist gekommen. Es ist Zeit zu feiern. Christus kann jetzt nicht von seinen Jüngern verlangen, dass sie fasten. Denn es ist Hochzeitsfeier. Der Bräutigam ist aus dem Himmel zu seiner Braut gekommen. Wer will da trauern? Wer will da Trübsal blasen? Jeder, der verstanden hat, dass Christus, der Bräutigam, erschienen ist, wird fröhlich sein und feiern und jubeln, wie Levi es getan hat, als er ein Festmahl ausrichtete für diesen Christus, ihm zu Ehre. Sag, hast du das erkannt? Hast du? Ist diese Freude in deinem Herzen da? Weil dir der Bräutigam deiner Seele, der dich rettet und dich in sein ewiges Haus führt, begegnet ist. Die Pharisäer sahen es nicht, sie feierten nicht. Sie sind wie Menschen, die auf einer Hochzeitsfeier sitzen mit trauriger Miene, mit einem reich gefüllten Teller und ihn doch wegschieben von sich und sagen, sie feiern nicht. Sie haben rein gar nichts begriffen. Bist du genauso? Hier ist so viel zu feiern in diesem Sohn, in diesem Christus, der König aller Könige. Und du sitzt da und sagst, ich feiere nicht. Heißt das denn, dass wir Christen gar nicht fasten sollten? Vers 35. Es werden aber Tage kommen. Und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Nun stell dir vor, es gibt eine schöne Hochzeitsfeier. Und plötzlich wird der Bräutigam genommen. Weggenommen, hier ist ein brutales Wort. Also stell dir vor, brutale Männer kommen und reißen den Bräutigam von der Hochzeitsgesellschaft weg. Da wird niemand mehr ans Essen denken. Alle werden alles stehen und liegen lassen und weinen und klagen und sich Sorgen machen und schreien, wo ist der Bräutigam? Wer hat ihn geraubt? Eine Hochzeitsfeier ohne Bräutigam ist null und nichtig und macht keinen Sinn. Und so sagt uns Christus hier schon in diesem Gleichnis, in diesem Vergleich etwas voraus, was geschehen wird. Man wird Christus tatsächlich von seinen Jüngern wegreißen. Ganz am Ende haben sie noch ein Abendmahl gefeiert, gesungen, sich gefreut. Kurz darauf kamen sie, diese Männer. Sie haben Christus weggerissen von seiner Braut. Man hat ihn gefangen genommen und überliefert und misshandelt und gekreuzigt. Sie haben ihn Christus genommen. Und hier tatsächlich, ihr Lieben, trat große Traurigkeit ein. Jesus sagt es In Johannes Kapitel 16, im Rahmen dieses Mahls, kurz vor seinem Tod, da sagt er ihn in Johannes Kapitel 16, ab Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet. Aber die Welt, die wird sich freuen, ihr werdet traurig sein. Aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Mit anderen Worten, ich werde euch genommen werden, ich werde sterben, ihr werdet mich nicht mehr sehen, ihr werdet große Trauer haben, aber dann werde ich auferstehen aus den Toten. Ihr werdet mich wiedersehen und eure Freude wird niemand von euch nehmen können. Aber was gilt jetzt für uns? Sollten wir jetzt feiern oder fasten? Nun, beides. Denn einerseits sollten wir fasten. Denn in gewisser Weise ist Jesus gerade nicht bei uns. In gewisser Weise sind wir getrennt von ihm. Wir erwarten ja unseren Bräutigam aus dem Himmel. Wir sehen uns nach seiner Wiederkunft. Wir wollen ihn sehen. Und weißt du was? In gewisser Weise fastet Jesus Christus auch schon seit 2000 Jahren. Oder hast du nie gelesen und gehört, doch jeden Sonntagmorgen, dass er nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da er das Neue mit uns trinken wird in dem Reich seines Vaters? Er ist noch nicht vereint mit seiner Braut. Einerseits fasten wir und sehen uns nach dieser Vereinigung, dass wir ihn wieder sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Und darum wissen wir auch aus der Heiligen Schrift, dass die Gemeinde Jesu zu verschiedenen Anlässen gefastet hat. Und dass es etwas ist, was wir Christen tun sollten, auch fasten zu gewissen Zeiten, wo man den Herrn in besonderer Weise sucht. Ja, Christen fasten. Aber andererseits, ihr Lieben, feiern wir. Denn Christus ist im Geiste schon alle Zeit bei uns. Wir sind mit ihm vereint. Er wohnt in uns, hat Wohnung in uns gemacht. Und wir feiern das Herrenmahl. Das bedeutet, wir haben herzlichen Umgang mit ihm, Einheit mit Christus. Und es scheint übrigens nicht so zu sein, dass die Jünger traurig waren, als Christus zum Himmel aufgefahren ist. Im Ende des Lukas-Evangeliums lesen wir tatsächlich, als Christus zum Himmel auffuhr, da wurden die Jünger mit großer Freude erfüllt. Denn sie verstanden, dass sie es nicht einfach ein Abschied auf Nimmerwiedersehen, sondern er setzt sich auf den Thron der Herrlichkeit. Er wird seinen Geist senden. Er regiert. Und wir sind mit ihm im Geiste verbunden. Und er ist bei uns bis an das Ende des Zeitalters. Und darum lesen wir auch in Apostelgeschichte 2, dass die Christen täglich aßen, das Brot aßen mit Jubel, mit großer Freude. Dann sagt der Apostel Petrus uns nicht in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 8, Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Ja, es ist jetzt schon Realität für uns. Wir jubeln über unseren Christus, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Darum beides. Wir feiern und wir fasten. Wir haben Sehnsucht nach Christus, endlich mit ihm vereint zu sein, ihn zu sehen in seiner Herrlichkeit. Wir fasten und sehnen uns nach seinem Tag und gleichzeitig jubeln wir und freuen uns und feiern. Fröhlichkeit erfüllt unsere Seele, denn wir haben unseren geliebten Christus und niemand kann ihn uns rauben. Niemand kann ihn mehr von uns wegreißen. Er sitzt auf dem Thron in der Herrlichkeit und er wird kommen, um uns zu holen, auf dass wir bei ihm sind, wo er ist. Unser geliebter Bräutigam, welch eine Freude, die uns niemand rauben kann. Nein, die Pharisäer verstanden nichts davon. Die Zeit des Messias ist gekommen. Er macht alles neu. Er rettet die Sünder. Menschen wie Levi, größte Sünder, die er zu seiner Braut macht, zu seiner Gemeinde. Doch sie ärgern sich darüber. Nun, das Grundproblem der Pharisäer ist, dass sie nicht erkannt haben, dass der Bräutigam, der Messias, eine neue Zeit bringt, eine Zeit der überschäumenden Freude, das Erlassjahr, das Jahr der Gnade des Herrn. Die Gnade des Herrn sprengt ihr kleinkariertes Weltbild, ihr Denken, ihre Vorstellung Und darum fährt Christus fort mit einem anderen Gleichnis. Zweitens, das Gleichnis vom alten und neuen Gewand. Ab Vers 36. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand. Sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Also alle Leute kannten das aus dem Alltag. Also du hast so ein altes, ausgetragenes, zerschlissenes Gewand mit einem Riss, mit einem Loch. Ja, und was macht dann niemand? Absolut niemand. So, niemand kommt auf die absurde Idee, ein neues Gewand zu nehmen, das zu zerschneiden, um einen Flicken herauszuholen, um das dann auf das alte Gewand zu nähen. Völlig absurd. Darum sagt Christus, niemand. Niemand macht das. Weil dann sind beide Gewänder hin. Also das neue ist zerschnitten, verhunzt. Und das alte sieht bescheuert aus. Denn ein neuer Flicken auf einem alten Gewand passt optisch nicht. Und wenn man dann das alte Gewand mit dem neuen Flicken zusammen wäscht, dann zieht sich dieser ungewaschene Stoff des neuen Gewandes, dieser Flicken zusammen, die Naht zerreißt und es wird noch schlimmer. Nein, es passt einfach nicht. Niemand würde das machen. Die Lektion hier ist klar. Das Alte nimmt das Neue nicht an. Es passt nicht. Selbst wenn man versuchte, beides zu verbinden, beides wird dadurch zerstört. Es geht nicht. So auch das weitere Gleichnis. Drittens, das Gleichnis vom alten und neuen Weinschlauch, der Weinschläuche. Vers 37. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Christus spricht noch einmal etwas an, was niemand, ja wirklich niemand tun würde. Also Juden lagerten und transportierten ihren Wein gerne in Weinschläuchen. Das heißt, man nahm eine Ziege, man trennte Kopf und Beine ab, man zog die Haut ab, verarbeitete diese zu Leder. Ja, und dann nähte man das Ganze zusammen, sodass ein Hohlkörper entstand, was man dann als Behälter zum Trinken verwenden konnte. So ein Weinschlauch musste man pflegen, das heißt mit Fett einreiben und man durfte ihn nicht zu viel dem Sonnenlicht aussetzen, denn sonst wird er porös, brüchig, unflexibel. Und je älter so ein Weinschlauch wird, desto weniger elastisch ist er. Darum füllt man in einem alten Weinschlauch keinen neuen Wein ein, denn neuer Wein gärt noch. Gase entstehen. Dieser Wein fermentiert, expandiert und explodiert dann diesen Weinschlauch, wenn man einen alten hat, einen porösen. Darum schüttet man neuen Wein nur in neue Schläuche, die noch elastischer sind. In einem alten Weinschlauch, ja, wenn man darin neuen Wein gießt, dann zerreißt der Platz dieser Schlauch und dann ist beides dahin. Wieder, wie bei dem ersten Gleichnis. Ja, sowohl der Schlauch als auch der Wein hinüber. Die Lektion ist wieder klar. Das Alte hier kann das Neue nicht fassen. Es muss selbst neu sein, um das Neue zu fassen. Versucht man das Neue aufs Alte zu tun oder hineinzufüllen, es bringt nur Schaden. Und was bedeutet das? Nun, du musst verstehen, dass Christus der heilige Bräutigam aus dem Himmel ist. Er bringt ein neues Gewand und er bringt neuen Wein. Es ist nicht passend, zu diesem alten, löchrigen, verschlissenen Kleid und zu dem alten, verbrauchten, hinfälligen Weinschläuchen der Pharisäer. Sie können das Neue, das Christus hier bringt, diese Evangeliumskraft, diese verändernde Gnade des Erlassjahres, sie können es nicht ertragen, sie platzen vor Wut. Sie haben sich über die Zeit ihr eigenes Glaubenssystem aufgebaut, ihre menschliche Überlieferung. Sie halten fest an ihren Traditionen und Christus passt nicht in ihre Schublade und darum wirft er ihren gesamten Schrank um. Er sprengt ihre kleinkarierte Welt. Ja, wir sahen das bereits, wie sie platzen vor Wut. Als Christus Neues bringt, was sie nicht ertragen können. Christus beweist seine Vollmacht zur Vergebung der Sünden und zur Heiligung. Sie können es nicht annehmen. Sie platzen vor Wut. Sie ärgern sich daran. Christus beruft Levi. den Zöllner. Er macht ihn ganz neu. Er feiert mit den Sündern. Er rettet sie, er löst sie. Es passt ihnen nicht. Sie platzen vor Wut. Christus fastet nicht. Seine Jünger fasten hier nicht, denn eine neue Zeit des Feierns ist angebrochen. Sie können es nicht annehmen. Es passt nicht zu ihren Vorstellungen. Am Ende des Kapitels, Kapitel 5, heilt Christus am Sabbat. Es passt nicht zu ihren menschlichen Überlieferern und eigenen Vorstellungen, die sie sich über die Jahrhunderte in Bezug auf den Sabbat gemacht haben. Ihre eigene menschliche Überlieferung. Sie platzen vor Wut. Später isst er mit seinen Jüngern, ohne vorher die Hände gemäß nach dem jüdischen Tradition gereinigt zu haben. Es passt ihnen nicht. Und wir könnten zahlreiche weitere Situationen nennen. Sie können das Neue nicht annehmen. Sie haben ihre festgefahrene Form, die Weise, wie das Judentum auszusehen hat. Und Christus passt da nicht rein. Es passt ihnen nicht. Und darum hassen sie Christus und alle, die ihn feiern. Sie wollen das neue Gewand nicht annehmen. Sie wollen seinen neuen Wein nicht trinken. Sie wollen festhalten an dem, was sie kennen und haben. Und das führt dazu, dass sie selbst den Bräutigam wegnehmen werden von der Festgesellschaft. Das führt dazu, dass sie rufen werden, hinweg mit ihm. Denn sie passen nicht zusammen. Wie sehr du dich auch bemühst, es passt nicht. Kein Wunder, dass Christus sich neue Schläuche wählte. Andere Menschen wie Levi, 12 Apostel, um Israel zu erneuern, Menschen, die wahrhaftig aus Gnade leben. Christus ist nicht gekommen, diese hinfällige Lehrtradition der Pharisäer zu flicken. Diese Zeit ist vorbei. Ihre Zeit ist vorbei. Jetzt kommt Gott höchstpersönlich. Das neue Zeitalter ist angebrochen, die Zeit des neuen Bundes in seinem Blut, der neue Wein. Jetzt ist der Messias gekommen und es passt nicht zusammen. Wollte man das wahre biblische Evangeliums, Christentum vermischen mit dem Judaismus, der Menschentradition und ihren eigenen, selbst erdachten Überlieferung der Schriftgelehrten, beides wäre dahin. Es ist unvereinbar, es passt nicht zusammen. Und darum sehen wir hier ab Lukas Kapitel 5, wie die Schneise immer größer wird. Und wie am Ende klar wird, es passt nicht zusammen. Und so fügt Christus noch eins hinzu. Ja, die Schriftgelehrten wollen das Neue nicht. Sie wollen es nicht. Darum viertens, das Gleichnis vom alten und neuen Wein, Vers 39. Und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Niemand, der alten, wohlgereiften Wein getrunken hat, will neuen, ungereiften Wein trinken. Jeder sagt, der alte ist besser. Ich würde nicht übersetzen mit, der alte ist milder, sondern der alte ist gut. Er ist bekömmlicher, er ist wohlschmeckender. Er passt uns so, wie er ist. Wir wollen nichts anderes. Wir wollen nicht mal probieren. Die Pharisäer finden das alte so gut, sie wollen den neuen Wein des Messias nicht. Das alte ist ihnen lieber. Sie wollen keine Erneuerung. Keine Erlösung, kein Erlass hier. Wisst ihr, in Matthäus Kapitel 23 sagt Jesus Folgendes ab Vers 13. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein. Und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Christus aber, er bringt die erneuernde Gnade, so wie er Levi gerettet hat. Und sie wehren sich dagegen. Sie stellen sich ihnen in den Weg. Sie wollen das Neue nicht. Sie wollen nicht das bringen, das Christus ihnen bringt. Sie wollen auf ihren alten Wegen wandeln. Es ist vergeblich. Hätten sie sich doch nur zu seinen Füßen gesetzt und hätten sie das getan, was Gott sagte. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Stattdessen haben sie versucht, ihm zu belehren. Sie hätten sich setzen müssen zu seinen Füßen und hätten sagen müssen, sprich, Meister, alles, was du sagst, wollen wir tun. Und alles Alte, wo wir falsch denken, wo wir falsche Dinge aufgerichtet haben, wir wollen es fahren lassen, denn du selbst bist der Bräutigam. Nun, diese Gnade haben manche Pharisäer erlebt, wie der Apostel Paulus. Wir lesen in Philipper Kapitel 3 über ihn, ab Vers 5, er wurde beschnitten am 8. Tag, von Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger, der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber jetzt hör mal, hier beschreibt der Apostel Paulus das alte Gewand, diesen alten Weinschlauch. Und jetzt sagt er, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm befunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Hätten sie doch nur diese Gnade erlebt. Diese Gnade angenommen, denn das vermag der Messias zu tun. Ja, das Gewand von Christi Gerechtigkeit, es passt nicht zu diesem löchrigen Lumpen der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer. Die Gnade des Evangeliums passt nicht in so ein altes, unerneuertes, gottesfeindliches Herz. Sie hätten alles für Dreck erachten sollen, wenn sie doch nur diesen Bräutigam gewinnen. Er hätte sie erneuert, er hätte ihnen ein neues Gewand gegeben. Sie hätten zu neuen Schläuchen werden können. Als dieser Schriftgelehrte Nikodemus zu Jesus kam in Johannes Kapitel 3, dann lesen wir in Johannes Kapitel 3, Vers 3, dass Christus was zu ihm sagt? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hinweg mit den alten Weinschläuchen, hinweg mit diesen alten löchrigen Gewändern. Der Messias ist gekommen und er verleiht neue Geburt, um Teil des neuen ewigen Königreiches Gottes zu sein, das der Messias aufrichtet in ihrer Mitte. Nein, sie wollten kein neues Leben. Sie wollten nicht diesen neuen Wein. Und der Konflikt wird immer klarer, bis sie letztendlich den Bräutigam selbst hinrichten lassen und schreien, hinweg mit ihm. Wir wollen den alten Wein nicht. Wir wollen den neuen Wein nicht. Wir wollen unsere alten Schläuche, unsere alten Gewänder, hinweg mit diesen. Es passt nicht. Und wen haben sie dabei verpasst? Den Bräutigam, der alles neu macht, der alle Sünden vergeben kann. Dieser neue Wein des Evangeliums, des Geistes, das neue Festgewand der Gerechtigkeit, erneuerte Herzen, die gefüllt sind mit Gottes Gnade, neues Leben in Überfluss. Er bringt neue Kraft mit neuer, überschäumender Freude, die sich ausdehnt auf der ganzen Welt, das Königreich der Himmel. Sie hätten Erlösung haben können, Anrecht auf den neuen Himmel und die neue Erde. Ihr Lieben, genau das ist der Punkt von der Hochzeit zu Kana an, das erste Wunderzeichen, das der Messias gewirkt hat. Da standen diese Krüge mit Wasser gefüllt. Wozu? Zur Reinigung, nach der Tradition der Väter, der Pharisäer. Und Christus verwandelt diese Krüge gefüllt mit Reinigungswasser und er verwandelt sie in Wein. Denn hier ist der Messias gekommen. Er bringt Freude, Segen, in Überfluss. Sag mir, wie ist das bei dir? Hältst du fest an deinem alten Leben, an das, woran du gewöhnt bist? Du bist vielleicht kein strenger Jude und Pharisäer, aber was ist das in deinem Leben, das dich davon abhält, in Wahrheit diesen Christus, diesen Bräutigam anzunehmen und seine Erneuerung? Woran hältst du fest? In deinen eigenen Vorstellungen. Wo sind Dinge in deinem Leben, wo es dir nicht gefällt, wo du nicht erneuert werden willst, weil dir das Alte besser schmeckt? Sagt Paulus uns nicht in Römer Kapitel 12, Vers gleich am Anfang, dass wir erneuert werden sollen? Erneuert in unserem Denken, in unserer Gesinnung? Weißt du kannst nicht ein bisschen übernehmen von Christentum und damit hoffentlich die Löcher in deinem Leben flicken. Es funktioniert nicht. Ganz oder gar nicht. Bitte ihm doch heute, dass er dein Bräutigam wird, dass er dich annimmt und dich kleidet mit Festgewändern, dass er dich erneuert, dass du ein neuer Weinschlauch bist, der, ja, indem er seinen neuen Wein des Geistes, des Evangeliums, die Fülle seines Segens schütten kann. Und euch, die ihr euer altes Leben der Sünde und eure eigenen Vorstellungen und eure eigene Selbstgerechtigkeit, die doch nichts anderes ist als ein Lumpenkleid. Ihr, die ihr das hat fahren lassen, die ihr Christus gefolgt seid, wie Levi, eurem Bräutigam, die euch ihm ganz übergebt und sein wollt und ihn feiert, euch sage ich, freut euch. Denn euer Bräutigam ist gekommen. Christus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Lasst uns darum voller Hoffnung auf die Zukunft schauen, auf diesen Tag, wo wir wieder mit ihm vereint sein werden, wie es in Offenbarung Kapitel 19 heißt. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Sag mir, hast du diese Hoffnung? Wirst du kommen zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes, weil du hier schon erneuert wurdest, weil du zu einem Heiligen wurdest, der gerechte Taten haben wird, der nicht ein Heuchler ist wie die Pharisäer, der sich seine eigene Gerechtigkeit aufbaut. Und danach, ja, was sehen wir denn danach, was diese Braut Christi empfängt? Was empfängt sie? Sie wird sehen, wie er sie tatsächlich von allem Alten trennt. Von allem Alten wird er sie ein für alle Mal trennen. Von jedem löchrigen Gewand, von jedem alten Weinschlauch, von allem, was nicht passt zu dem ewigen neuen Königreich des Bräutigams. Denn es heißt hier in Offenbarung 21, Vers 2, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Verstehst du? Der Bräutigam ist gekommen. Er wird alles neu machen. Und dieses Neue, das er bringt, es passt nicht zu dem Alten. Und darum preise den Herrn, wenn er dich erneuert hat, wie es heißt in 2. Korinther 5, Vers 17. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Möge das der Fall in deinem Leben sein, auf das du dich freust und Christus feierst. Denn gepriesen sei unser Bräutigam, der alles neu macht. Gepriesen sei er für seine große und wunderbare Gnade. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, der du auf dem Thron sitzt und sprichst, siehe, ich mache alles neu. Ja, Herr, wir können dir nicht glauben. Wir können dir nicht nachfolgen, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Sondern du musst uns neu machen. Du musst uns ein neues, reines Herz geben. Und deswegen beten wir zuerst für all die in unserer Mitte, die noch keine Wiedergeburt erlebt haben, die noch keine neue Kreatur sind, wo das Alte noch nicht vergangen ist, die noch leben in ihren Sünden und die noch leben wie die Welt und Teil sind der Welt. Wir flehen, Herr, dass du sie heute erneuern mögest, dass sie wirklich von Herzen glauben und von Herzen dir nachfolgen, dass sie sich von Herzen freuen über dich und sich nicht an dir ärgern. Denn glücklich, wer sich nicht ärgert an dir. Herr, wir beten, dass du noch viele Wiedergeburten schenken mögest, noch viele neue Herzen schenken mögest. Dass man sich dich nicht mehr ablehnt, sondern wirklich glaubt an dich. Und all die, die wir schon erleben durften, dass du uns neu gemacht hast, dass du uns komplett verändert hast. Herr, wir flehen, dass du uns auch weiter heiligen mögest, dass wir all das, was an uns noch alt ist, was noch von der alten Welt ist, dass wir das immer mehr verlassen, dass wir nicht in unseren Begierden und Sünden leben, sondern dass wir uns jeden Tag bekehren zu dir, dass wir jeden Tag uns abwenden von unserer Sünde und im Glauben dir nachfolgen. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du unser Bräutigam bist. Herr, wie wird uns sein, wenn du kommst, um deine Braut zu dir zu nehmen, wenn wir Hochzeit feiern, nicht nur diesen Vorschatten, den die Jünger mit dir hatten und einige andere Menschen, als du hier auf Erden warst, sondern wenn du dann wirklich kommst, um uns als deine Braut ewig mit dir zu vereinen. Und so rufen wir als deine Braut vereint mit der weltweiten Brautgemeinde und mit dem Geist, komm, Herr Jesus, komm doch, unser geliebter Bräutigam. Und wenn du kommst, dann lass uns doch zu denen gehören, die einziehen in den Hochzeitssaal, die Öl in ihren Lampen haben und die du nicht als solche findest, die schläfrig und unvorbereitet sind und die vor verschlossener Tür stehen müssen. Sondern sorge dafür, dass wir alle Glauben bewahren, dass wir alle streben nach der Heiligung, dass wir auch mit dir in den Hochzeitssaal gehen können und mit dir Hochzeit feiern dürfen. Und alle, die diesen Ruf hören, die mögen doch auch kommen und mögen nehmen von dem Wasser des Lebens umsonst, dass deine Brautgemeinde wächst. Und in uns allen, Herr, mehre die Freude und die Sehnsucht nach dem Tag, an dem du erscheinst, als unser Bräutigam. Mehre die Liebe in uns zu dir, Herr. Und lass uns hier schon leben als deine Braut, die du immer mehr heiligst, sodass sie am Ende ganz fleckenlos und tadellos und ohne Runzeln vor dir stehen wird. Herr, wir preisen dich, dass du es bist, der dies alles tut, dass du es bist, der sich seine Braut erwählt und heiligt, dass du es bist, der alles neu macht in deiner Braut und der bald alles neu macht und einen neuen Himmel und eine neue Erde schenkt und ein neues Jerusalem, das kommen wird aus dem Himmel wie eine geschmückte Braut. Und so bring uns bald dahin, Herr, dass wir ewig mit dir, unserem geliebten Bräutigam, vereint sein dürfen. Komme bald, Herr Jesus. Dies beten wir in deinem Namen. Amen.